Live in Mixtapes.
In the head when he was 25. Speed jive, don't want to stay alive when you're 25. And when he's stealing clothes from Marks and Sparks, and Freddy's got spots from ripping off the stars from his face. Funky little boat race. The television man is crazy, Sam with juvenile delinquent Rex. Oh man, I need TV.
Steht sie denn zu Glamrock?
Ja, nicht alles, aber ich mag den David Bowie und natürlich auch den T-Rex.
Mark Bowie, ja. Über den soll es heute gehen.
Modisch gefällt es mir nicht so gut, das ist ja, mir ein bisschen zu viel von allem.
Man darf ja nicht vergessen, wir sprechen ja von den frühen 70er Jahren.
Ist Glamrock überhaupt, lässt sich das musikalisch eingrenzen, ja, oder ist es nicht immer nur in Kombination mit dem Outfit zu verstehen?
Nein, also es gibt tatsächlich eine Glamrock-Phase, ja.
Ja, was ist Glamrock?
Glamrock, wir kommen darauf hin, ja, aber jetzt kurz zusammengefasst. Wir müssen uns vor Augen halten, wann das Ganze passiert ist. Ja.
Und eine Frage zum Beispiel. Ziggy Stardust, würde man sagen, ist Glamrock.
Ist definitiv, ist ein Höhepunkt des Glamrock.
Ja, und warum ist aber jetzt zum Beispiel Hunky Dory kein Glamrock?
Ja, Hunky Dory war noch ein bisschen mehr.
Na, war ein bisschen früher.
Ne? Ja, abgesehen davon. Schon
musikalisch.
Musikalisch schon anders. Ja.
Klar.
Also Glamrock war, und der Mark Bolan wird es uns beweisen, ja, Glamrock war dann schon eher wiederum die Besinnung eigentlich auf den Rock'n'Roll.
Ist nicht Glamrock viel opernhafter und verrückter
nicht zwangsläufig.
Naja, orchestraler und mehr Instrumente, alles auch. Ein bisschen lauter und ein bisschen zu viel. Und Hunky Dory
ist ein
Folk-Album.
Ja, Sticky Stardust da?
Oh ja, Sticky Stardust ist schon, das ist schon relativ definitiv mächtig produziert. Ja. Vielleicht klingt es nicht so, aber die Instrumente, die du hast, sind vielfältig.
Also das Problem ist, dass du den Glamrock jetzt nicht ganz so von 0 auf 100 einordnen kannst. So fair muss man sein, ja. Ich möchte jetzt ganz explizit die Geschichte des Mark Bolan erzählen, ja, weil man kann eines festmachen, wann Glamrock tatsächlich begonnen hat, und das hat der Mark Bolan bei Top of the Pops gemacht. Der Mark Bolan, ja, hatte immer schon als Kind ein Ziel, er wollte berühmt sein, das war mir das Allerwichtigste. In was war ihm, glaube ich, wurscht, aber er wollte einfach nur berühmt sein, ja. Und er hat es tatsächlich geschafft, dass er für eine kurze Zeitspanne an der Spitze der zumindest britischen Popwelt war. Da war er zeitweise bigger than the Beatles, was Plattenkäufer betroffen hat. Wir dürfen auch nicht vergessen, ja, die Beatles waren für die Generation, die Singles gekauft haben damals, war ja das quasi die Musik der Eltern. Ja. Für das war das eher schon wiederum was Altes. Die Beatles haben sie 70er aufgelöst. Die waren halt dann Anfang der 70er Jahre mittlerweile Schnee von gestern, ja. 1967 hat Mark Bolan schon gescherzt, dass er als Verstorbener wesentlich erfolgreicher wäre als Lebender, und sein Traum sollte sich erfüllen. Der Mark Feld, das war sein Geburtsname, wurde am 30. September 1947 im Hackney Hospital geboren. Hackney, nicht unbedingt eine noble Gegend, ja, eher ein bisschen arme Leute. Das Schöne war, dass seine Eltern auch relativ gute Plattensammlung für damalige Zeiten hatten, und die liebte der Mark. Ja. Und als er 8 Jahre alt war, hat ihm sein Vater eine Platte von Bill Haley gekauft, und ab da wusste der junge Mark, also er will Rockstar werden. Ja. Und er hat selber sich das Gitarrespielen beigebracht, er hat auf einen D-Kisten-Bass gespielt, ja. Und wir wissen es von den Beatles, was war damals zu der Zeit in Skiffle. Die ganzen großen britischen Rockbands, wir beginnen mit den Beatles, kamen alle vom Skiffle. Skiffle war eigentlich ein sehr populäres Musikgenre, weil du hast ja selber aus den Kisten irgendwie eine Gitarre und einen Bass gebastelt, ja, und hast eigentlich akustischen Sommer-Rock unter Anführungszeichen gespielt. Ja.
Lukas und ich lieben Skiffle.
Wirklich?
Ich habe nichts anderes
eigentlich. Nein, also...
Wir waren beim Van Morrison-Konzert, das Skiffle-Sessions. Genau,
genau. Das war gut, mir hat das ja gefallen. Ja. Aber das war nicht nur Skiffle, das war nicht nur Skiffle, das war schon anders auch. Ne? Das Skiffle ist ja, wenn man mit dem Waschbrett skiffelt.
Ja, ja, sehr, ne? Sehr, sehr rudimentär. So. Ja.
Where it meant Skiffle Group.
Ja, wenn du weh brauchst.
Drum, wenn du weh brauchst, ruft es mich an. Wenn das Telefon nicht besitzt ist oder ich gerade nicht kann, weil ich wem anderen den Trottel mach, komm ich eh, weil ich bin ein echtes Weh. Weil ich bin ein echtes Weh.
Seine erste Band hatte er schon 1958. Die nannte sich Susie and the Hula Hoops. Keine Ahnung, wie die klangen, aber ich schätze, die haben es krochen lassen für 1958. Ja. Und 1961 hat er die Schule verlassen. Ein guter Schüler war er nicht unbedingt. Ja. Er hat sich immer mit Gelegenheitsjobs über Wasser gehalten. Aber er war ein integraler Bestandteil der damaligen Mod-Szene. Das heißt, er hat schon als junger Mann gesagt, ja, er war halt quasi der Obermod, und das war zwar vielleicht nur drei Gassen in seinem Viertel, ja, aber das war halt unheimlich wichtig, dass er quasi da schon eine Persönlichkeit war. Interessanterweise, der David Bowie war ja auch ein Mod, und der Mark Bolan, der David Bowie, kennen Sie nur aus den ehemaligen Mod-Zeiten.
Wann war das?
Die Mods waren so, sagen wir mal, beginnende 60er Jahre.
Der Was? Das war später, oder?
Ja, schon, aber diese Szene, auf die sie sich beziehen, das waren die Mods.
Was, wie ist die eigentlich entstanden, die Szene?
Die hat sich eigentlich so entwickelt, die Jugendlichen gingen arbeiten, ja, somit haben sie eigenes Kapital gehabt, und das nach außen hin, nämlich die Bekleidung und ihre Scooter und so, das war ihnen halt unheimlich wichtig. Ja.
Also arbeiten und dann arbeiten eigentlich und ein Statussymbol.
Ein Statussymbol, das heißt, du gehst halt arbeiten und am Freitag verprasst halt den ganzen Lohn, ja, und gehst vorher vielleicht noch gute Hemden und Anzüge kaufen, und dann gehst du im Plottenladen die schärfsten Plotten kaufen, und am Abend gehst tanzen, trinken, reißt halt die Mädels auf, und am Montag gehst du halt wieder in die Fabrik oder so arbeiten.
Ne? Living for the weekend.
Ja, Jugendkultur in Reinkultur.
Aber eben nicht Quattrofinia, das ist ja nur der Rückbezug. Ne? Das gibt es gar nicht, genau. Mod. Das ist die Geschichte von eines Mods von vor 7-8 Jahren. Halt dann, ne?
Richtig. Das war eigentlich von The Who, die haben halt dieses Thema aufgenommen. Also, da war wieder ein Revival.
Ich dachte immer, dass es da losgegangen ist.
Nein, das war früher. Das war schon wesentlich früher. Der Mark Bolan war immer schon ein sehr hübsches Kind. Und sein gutes Aussehen hat ihm geholfen. Er hat einen Sommer lang als Model gearbeitet. Und 1965 hat er es dann geschafft, dass er bei Decca eine Single herausbringen konnte, die nannte sich The Wizard. Und dann passierte es. Decca hat gesagt, Mark Feld ist, den kann man nicht verkaufen, den Mark Feld, ja, und wir nennen ihn Mark Bowland, also mit W. Da hat der Mark gesagt, okay, gut, ja, warum nicht, ist lässig, aber Bowland gefällt mir nicht, sondern Bowlen. Bowlen ist besser. Also ab nun an hieß er offiziell Mark Bolan. Und ähnlich wie beim David Bowie, der ja zu der Zeit schon aktiv war, ja, ohne bleibenden Erfolg, ging halt eigentlich auch nichts los. Also die Karriere blieb stecken. Das war Liebe auf den ersten Blick für beide. Wir waren ein junges, fesches Paar. 1970 kam die Hochzeit. Jedoch 1973 kam dann schon die Scheidung. Hintergrund war der, und da mache ich einen kleinen Sprung vorwärts, da traf er auf eine US-Amerikanerin, auf eine Gloria Jones. Und diese Gloria Jones hat einen sehr popkulturellen Hintergrund. Die war die Originalsängerin der Single Tainted Love. Sometimes I feel I've got to run away, I've got to get away from the pain you drive into the heart. I run from you. jetzt passiert es. Jetzt kam 1967 die Gründung der Band Tyrannosaurus Rex. Der Mark Bolan hat mit dem Steve Peregrine Took, war ein Künstlername, aber Peregrine Took, sagt euch was? Ja. Herr der Ringe, einer der Hobbits.
Kennst du es, Lukas, die Herr der Ringe?
Nein, Herr der Ringe noch nie gehört, ne?
Wirklich nicht.
Er gehört schon, aber nicht gesehen.
Nein, aber er, also ihn kenne ich nicht. Peregrine Took sagt mir gar nichts. Ja, Herr Ringe kann ich schon.
Ja, das, das ist einer der vier Hobbits.
Ja. Im Film?
Im Buch.
Im Buch?
Und im Film. Also der Herr der Ringe ist im Primär im Buch.
Ja, wie kann, nochmal Verständnis, wie kann der im Buch vorkommen?
Weil das, na, weil ist ja ein realer Mensch. Ja, weil sein erster Künstlername ist.
Der hat sich danach benamst, ja.
Ja, und das Buch natürlich wesentlich früher herausgekommen.
Ah, ist. So, wenn du sagst, die hast jetzt mitgemacht.
Das habe ich nicht verstanden jetzt, ja. Ach so, der Name an sich, ja. Alles klar.
Ja, also geboren wurde der eigentlich als Stephen Ross Porter, aber er nannte sich Steve Peregrine Took, weil er halt eben Nona Ned ein riesen Tolkien-Fan war. Mhm. Ja. Und 67 eben, wie gesagt, die Gründung von Tyrannosaurus Rex, und das Ganze war natürlich der Zeit geschuldet, sprich 67 Hippies. Und man kann über den Mark Bolan vieles sagen, eines war nicht ein großartiger Lyriker. Das waren meistens Nonsens-Texte, aber irgendwie haben die funktioniert. Also die
haben ich dir kurz was erzählen? Ja. Mein Papa hat eine Kassette gehabt im Auto immer, ja. So Best of the 60s. Na, 70s, der Anfang zumindest, und da war eine Nummer drauf von Tyrannosaurus Rex und die hieß Debarabarabara, ja, irgendwie so.
War ihr größter Erfolg,
ja. Ja, und wir haben geglaubt, das ist falsch aufgenommen worden, weil das total irre klingt, aber wenn man es öfter hört, entwickelt es eine Eigendynamik. Ich habe das damit mit 7 schon geliebt. Ja. Das war ein Hit, oder wie?
Das war ein Hit. Tatsächlich, ja.
Das war der volle Fremdkörper auf der Platte, ja. Weil da war Everlasting Love und so weiter, ja, so Geschichten, ja. Satisfaction, und dann war das.
Absolut, ja. Man muss sich auch Folgendes vorstellen. Ja, also die Sounds von Tyrannosaurus Rex waren eigenartig. Das war der Mark Bolan auf der akustischen Gitarre, der da quasi im Schneidersitz gespielt hat, und der Steve Peregrine Took hat auf die Bongos trommelt, wie er hier. Ja. Und davor halt die Hippies und waren schwer begeistert. Und die haben natürlich, man sagt, das hört sich jetzt total dämlich an, ja. Die waren plötzlich eine Sensation. Und die haben auch einige Schallplatten rausgebracht, die mir persönlich ja Solala gefallen. Ja.
War das immer nur Akustikgitarre?
Ja, Tyrannosaurus Rex, ja. Als sie sich dann T-Rex nannten, war natürlich die Geschichte dann eine andere. Die Platten waren okay, die waren gut. Das war halt so fürs Hippie-Publikum, und tatsächlich, dieses Deborah war einer, ich sag's jetzt mal, in der Phase der größte Hit. Und jetzt kommt auch ein bisschen was leicht Gruseliges. Eben während dieser 1967er Tour, ja, scherzt der Mark Bolan mit seinem Manager, diesem Napier Bell, ja, dass eigentlich seine Idole, der James Dean und der Eddie Cochran, beide sind bei einem Autounfall gestorben, und naja, wenn ich einmal stirbt, hätte ich wahrscheinlich auch mehr Platten verkaufen. Nicht? Wir kennen das ja, nicht? Ein toter Star verkauft plötzlich unheimlich viel Platten. Und das in der Retrospektive leicht gruselige war, ja, dass er ihm gesagt hat, also wenn ich sterbe im Bernottenunfall, würde ich mehr Platten verkaufen. Und der Napier Bell hat er gescherzt, naja, du wirst der Star, bei dir wird es ein Rolls Royce sein. Und darauf hat der Mark gesagt, nein, ich bin ganz klar, ich stirb in einem Mini. Und so sollte es ja dann auch kommen, 10 Jahre später. 1969 haben sie sogar eine kleinere US-Tour gemacht, Tyrannosaurus Rex, ja, und daraufhin kam es zum Bruch zwischen den Mark Bolan und diesen Steve Peregrine Took. Nichts Genaues weiß man offiziell, weil halt der der Steve Tuch Drogen genommen hat. Der Polen war ja sehr, sehr, der hat sich makrobiotisch ernährt, gesund. Ja. Drogen haben wir nicht gedacht. Fazit, er nahm den Mickey Finn statt ihm in die Band. Der Mickey Finn war ebenfalls wie Polen eigentlich ein fescher Mann. Langes, dunkles Haar. Seine musikalischen Fähigkeiten waren eher limitiert, das war ihm wurscht, weil der Polen hat verstanden, die Band, der Star bin ich. Und wenn ich einen zweiten habe, der auch fesch ausschaut, umso besser. Aber alle wissen, ich bin der Musiker, die anderen zahle durch.
Ja, so hast du der Band auch rekrutiert, Lukas.
Ja, so war es dann, das kann man sagen, 10 Jahre lang. Genau so hat es funktioniert eigentlich. Genau,
ich schreibe die Songs, sie schauen gut aus.
Ja, das reicht. Ne?
Hol lieber nur ein paar Schäne. Ne?
Ja.
Es gibt Leute, die müssen im Hintergrund zangeln, ja, und der Star steht vorne. Ja.
Das hebt dann die eigene Schönheit noch ein bisschen, wenn die anderen ein bisschen weniger gut
sind. Mehr Licht.
Schon auch super aus, aber ein bisschen weniger.
Ein bisschen weniger muss sein.
Ja, es ist ja erwiesen, dass Menschen, die gut aussehen, es einfach leichter haben im Leben. Ja.
Ja, sicher.
Also, ich weiß das.
Ja, mir geht's auch.
Es ist ein Fluch und ein Segen. Ja. Siehst du, du gehst zum Bilder ein und vor dir macht sie einfach die Tür ab, von alleine. Weil die Tier denkt sich, ich muss jetzt aufgehen, der ist so schön. Jetzt kommt's und jetzt passiert's. Ja. Das heißt, Tyrannosaurus Rex erfinden sich neu. Der Mark Bohlen sagt, ich glaube, ich nehme die akustische Gitarre und stelle sie ins Eck und ich nehme eine elektrische und ich lege mir eine Band zu. Das hat er schon mal vor vielen Jahren probiert, ist ausgebaut worden und dann hat er einen Schock gehabt, dann hat er sich eben auf die Erde gesetzt, hat akustisch gezupft und jetzt will er es halt wieder wissen. Jetzt will er es wissen. Ja. Und um dem Ganzen auch irgendwie einen neuen Spin zu geben, wird das Ganze abgekürzt auf T-Rex. Hat anscheinend den Hintergrund, dass der gute Tony Visconti bei den Studioaufnahmen halt einfach nicht Tyrannosaurus Rex ausschreiben wollte, war ihm zu lang, hat einfach T-Rex draufgeschrieben. Und dann hat sich halt der Polen gedacht, das ist doch super, der T-Rex hört sich gleich viel ganz anders an. Ja. Und plötzlich wird aus dem Hippie ein Rock'n'Roller. Und die erste Nummer, die da ein Hit wurde, war Riders White Swan. Und das sollte man jetzt mal auch kurz reinhören. Ride it all out like a bird in the sky was. Ride it all out like you were a bird. Fly it all out like an eagle in the sunbeam. Ride it all out like you were a bird. Wear a tall hat and a tattooed gown. Ride a white swan like the people of a bell dream. Wear your hair long, babe, you can't go wrong. Catch a bright star and a place it on your forehead. Say a few spells and baby, there you go. Take a black cat and sit you down your shoulder. And in the morning you'll know all you know. Ride a White Swan ist ein ganz simpler Song und das wird jetzt typisch für T-Rex, dass die musikalisch relativ simple Songs sind. Das sind nämlich eigentlich eher Rock'n'Roll-Songs der Marke 50er Jahre, die ein bisschen ein modernes Gewand kriegen. Das heißt, es gibt da viele Songs von T-Rex, wo Boogie vorkommt und das ist also richtige Boogie-Musik. Das wird sich irgendwann für die Musikkarriere auch rächen, dass der Mark Bohlen sehr formelhaft geblieben ist. Er wird dann irgendwann nicht sehr abwechslungsreich. Aber für die damalige Zeit war es halt ein absolut frischer Wind. Und es wurde tatsächlich plötzlich aus T-Rex und den Mark Bohlen, ich mache es jetzt plakativ, über Nacht ein Star. Und sein Traum ging in Erfüllung, nämlich 1971. Im Jänner 1971 ist einer der großartigsten T-Rex-Singles erschienen, nämlich Hot Love. Und dieses Hot Love sollten wir auch ganz kurz uns anhören, ja, weil das ist einfach eine saugeile Nummer. La 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 la. So, und jetzt passiert nämlich was Interessantes. Ja, plötzlich ist diese Band T-Rex sexy. Das heißt, ja, nicht mehr die Hippies kaufen seine Platten, sondern junge Damen, Teenager. Und für die damalige Generation war das schon insofern der Umbruch, und das war eben das, was ich vorhin gemeint habe, die Beatles waren die Musik, ja, der Eltern. Das heißt, da war jetzt eine neue Generation von Jugendlichen, die das halt unheimlich neu aufregend gefunden haben. Die 50er Jahre waren schon wieder zu weit weg, die 60er haben die Eltern mitgemacht. Und was ist mit uns? Wir sind 1971, das by the way ein großartiges Jahr für die Popmusik war. Ja. Und jetzt kommt der Moment, wo die Geburtsstunde des Glamrock startet. Ja. Nämlich Top of the Pops. Kennt man, oder? Ja. Sagt dann was. Legendäre Sendung, ja. Passierte was. Wer oder warum auch immer. Und zwar, da war der Auftritt, ja, und da kam dieser Marc Bohlen auf die Bühne und hatte quasi da vorne unter den Augen so Goldglitzer drauf. Und das war tatsächlich der Moment, dass das über die Bühne ging und das ist der Urknall von Glamrock. Da ging es los, hat vor ihm keiner gemacht. Glitzer, enge Kleidung, große samtige Revers, schöne Glockenhosen, Plateauschuhe.
Aber weißt du, was schön ist, diese Goldtrainer? Oder wenn man sagt, ich weine Gold?
Nein, ich glaube, das war eher was Schönes.
Und aber ich weine Gold wäre eine coole
Aussage. Ja, aber ne? habt ihr ein Bild von dem Marc Bohlen so ein bisschen vor euch? Ja, diesen Lockenkopf. Ja, und dann steht da plötzlich. Ja, man muss ja. Ich stelle mir das so vor. Ja. Ich meine, wir tun es in der Retrospektive immer leicht, das einzuordnen. Aber jetzt sitzt du vorm Fernseher, möglicherweise auch noch mit den Eltern, ja, und du schaust da halt diese populäre Sendung Top of the Pops, du schaust da halt an, ja, und plötzlich kommt da ein Wesen raus. Ja. Der Marc Bohlen, die Locken, der Glitter, kommt mit einer sexy Bewegung mit der Gitarre raus, irgendwie diese Gitarre, die so eine leichte Schwanzverlängerung beim Bohlen auch immer war. Ja. Und erinnert ihr euch vielleicht daran, zumindest mir ging es so, ja, in den 80er Jahren Boy George. Die Diskussion, ist das ein Bub, ist das ein Mädel, ist das ein Mann, ist das eine Frau? Ja, nichts hilft so sehr an Popstar, wie das über ihm geredet wird. Und Marc Bohlen war halt wirklich der Erste, bei dem das passiert ist. Alles andere, was danach kam, ja, und die 80er Jahre, Boy George, aber da gab es ja auch noch den Sänger Marilyn, falls ihr der noch was sagt. Ja. Oder kennen Sie ja noch Dead or Alive, You Spin Me Round Like a Record, die Single, ja? Egal. Also da beginnt es.
Also das war auch vor Ziggy Stardust
von Bowie. Ziggy Stardust kommt noch aus. Ja. Das heißt, man muss sich vorstellen, 71. Ja.
Aber es stimmt schon, weil das war dann auch so, dass die eingesessenen alten Rockbands, ja. Stones und so weiter, die haben sich auch geschminkt nachher. Ne? Das hat sich wirklich dann fortgesetzt. Das
ja, war dann, man könnte jetzt in der Musikgeschichte weitergehen. Ah, der Elvis hat sich schon leicht geschminkt. Ja. Also dieses Schminken war nichts Neues, aber die Art und Weise, ja, oder erinnert Little Richard, das ist das beste Beispiel, ja, der Little Richard.
Eine neue Männlichkeit.
Irgendwie schon, ne? Der Little Richard ja tatsächlich homosexuell war, ja, und der hat das exzessiv ausgelebt, ja. Aber man muss sich vorstellen, dass das bis zum Marc Bohlen das keiner so plakativ gemacht hat, so absolut bewusst einsetzen, schaut sehr, wie schön, dass ich bin, ja, und dieses Make-up hilft mir, noch schöner zu sein, und ich glitzere. Angeblich ja, war es die Idee, wahlweise die einen sagen von seiner Frau, die anderen sagen von seiner Assistentin, / Kostümfrau. Ja. Nichts Genaues weiß man heutzutage. Ja. Aber das war so wirklich ein Urknall in der Popgeschichte. jetzt kommt auch wieder was ein zweiter Teil, der in der Retrospektive auch, wo man was eininterpretieren kann. Also wir wissen, dass der Mark Bohlen und der David Bowie sich seit Jugendtagen kennen. Ja. Beide haben eine ähnliche Geschichte, beide haben es lang probiert. Der Mark war ein Zacken schneller als der Bowie, was seine Popularität betrifft. Ja. Aber auf lange Sicht wird Bowie natürlich wesentlich relevanter bleiben. Und da kommen wir auch noch zum Schluss, weil da gibt es auch noch so eine Retrospektive, was leicht Gruseliges. Ja. Weil es gibt einen letzten gemeinsamen Auftritt von David Bowie und Mark Bohlen. Der Mark Bohlen hatte eine Fernsehsendung, wie gesagt, später mehr. Und da treffen sie ein letztes Mal aufeinander und das, glaube ich, ein paar Tage, bevor er verunglückt. Oh. Für mich, ich sage jetzt einmal, Juli 70 bis Dezember 72 war der großartigste Zeitpunkt für T-Rex / Mark Bohlen. Weil das sind super Singles. Ride a White Swan war 70, 1971 war Hot Love und Get It On, Telegram Sam war 72, Metal Guru war 72 und Children of the Revolution war 1972. Und mein Lieblingsalbum persönlich ist im Electric Warrior, das war im September 71, ist das erschienen, das Nachfolgealbum, das leider war auch leiwand, ja, aber keine Ahnung warum, mir gefällt Electric Warrior einfach wesentlich besser. Und Gerüchten zu folgen oder halt auch Internetrecherche hat ergeben, dass 1972 angeblich täglich 100.000 T-Rex-Singles am Tag über den Ladentisch gegangen sein sollen. Es gab die T-Rex-Stasy. Das heißt, wir kennen das von der Beatles-Mania und auch von den Stones, ja, aber da waren die jungen Menschen waren hin und weg von T-Rex. Da war plötzlich eine neue Band, die spricht zu uns. Die sind neu, die sind bunt, weg mit den Tristen. Ja, das ist aufregend. Das ist sexy. Und gleichzeitig passiert mit den Mark Bohlen leider, was oft passiert, er verfängt sich in seinen eigenen Mythos. Der Mark Bohlen war einfach überzeugt, er ist der Größte, er kann keinen Fehler machen, alles was ich mache wird Gold. Und er lernte den Ringo Starr kennen. Und irgendwie kommen die ins Reden, ja, und der Bohlen sagt, ich hätte gerne einen Konzertfilm. Und dann sagt der Ringo Starr, ja, können wir machen, kein Problem, produzieren wir. Aber nur Konzertfilm ist fad, vielleicht sollte man da so ein bisschen mehr wie so einen Film-Konzertfilm machen. Der nannte sich Born to Boogie. Die Kritiken waren nicht begeistert. Das war der erste Rückschritt und der erste Kratzer, der gröbere am Ego von Mark Bohlen. Ja, es gab einen anonymen Fanbrief an den NME, der ja damals auch schon eine sehr relevante Pop-Zeitschrift wäre. Und es wurde gemutmaßt, keiner weiß es, dass das möglicherweise von Mark selber kam. Ich darf den mal kurz zitieren, weil der ist ganz kurz. You have knocked Mark Bohlen, criticized him and abused him. He has now been driven to drink, and if it wasn't for his wife June, he'd be dead by now. He's going to die soon, and it will all be your fault. Das ging auch so weit, als Bohlen am Zenit war, kam auch der David Bowie ihm auf. Das war dann die erste Hochphase von dem David Bowie. Natürlich hat es immer wieder geheißen, seid ihr Konkurrenzen, seid ihr noch Freunde und so weiter und so fort. Und der Mark Bohlen hat das so abgetan. Also der Bowie sei doch nicht in seiner Liga. Ja. Also mit dem braucht er sich gar nicht messen. Er ist in einer ganz anderen Liga. Aber leider Gottes sollte er sich irren. Ja, das ändert sich ab sofort relativ schnell, weil im März 73 erscheint das Album Tanks. Das konnte noch Platz 4 in den UK-Charts erobern, aber das war so wirklich das letzte kommerzielle Auflodern. Das war jetzt auch nicht unbedingt so ein sehr gutes Album. Er hat bis dahin anscheinend 40 Millionen verkaufte Platten, ja, aber T-Rex lebte von der Single und 73 war die Single schon, aber das Album war wichtiger. Das war schon ein Albummarkt. Ja, das Album war das musikalische Statement. Jetzt nehmen wir wieder diesen Bobby-Vergleich. Ziggy Stardust war ein Album.
Ziggy played guitar, jamming good with Weird and Gilly and the spiders from Mars. He played it left hand, but made it too far. Became the special man, then we were Ziggy's band. Ziggy really sang, screwed up
of eyes and a screw-down hairdo, like some cat from Japan. He could lick 'em by smiling, he could leave 'em to hang. They came on so loaded, man, well hung in snow-white tan.
Und T-Rex war aber eher immer Singles-Band. Die haben großartige Singles gehabt, aber mitunter die Platten waren so lala oder waren mitunter. Ich habe mir jetzt einmal die letzten Tage da wieder mal die Diskografie durchgehört. Zum Teil denkst du, das sucht sich alles gleich an. Das kennen wir auch von anderen Bands. Mir fällt jetzt spontan Bad Religion ein, da kennst du ein Album, kennst du alle Alben. Ne? Und so ähnlich war es dann auch bei T-Rex.
Ja. Dinosaur Junior.
Ja, quasi. Also irgendwo sehr formelhaft das Ganze. Er war ja Steuerflüchtling, hat dann viele Zeit in Monaco unter anderem verbracht. Er hat sich komplett von der Realität abgekoppelt, hat eigentlich gar nicht mitgekriegt, was da draußen wirklich passiert. Ist der Meinung, ich bin Marc Bohlen, ich nehme eine Platten auf, wieso ist das kein Hit? Ne? Quasi. Und so passierte es dann auch nicht, weil nichts ist schwieriger als für einen Popstar, dass er nicht mehr relevant ist. Nicht? Und speziell, wenn dann andere Leute Hits haben und du nicht verstehst, wieso. 1974 war es also weit, dass der gute Visconti ging, weil er eigentlich gesagt hat, ich kann aus dem Marc Bohlen nichts Neues rausholen. Ja. Interessanterweise, ja, falls irgendjemand da etwas auffällt, März 1974 hat der gute Marc Bohlen das Album Zinc Alloy and the Hidden Riders of Tomorrow rausgebracht.
Das klingt schon arg.
Von wem hat er sich den Titel, meinst du, angeschaut?
Nicht vom Elvis.
Zinc Alloy and the Riders of Tomorrow.
Von Bowie vielleicht.
Das war ja rein vom Ziggy Stardust und das Spiders from Mars.
Absolut, ja.
Das hast du lang gebraucht, finde ich. Das war jetzt schwach, finde ich.
Minus.
Das musst.
Das gibt jetzt keinen Stern, damit es mit dabei.
Machen wir einfach weiter.
Übergehen wir.
Es ist schon toll, dass es überhaupt was.
Nein, eh.
95% von den Menschen da draußen wissen gar nicht, was Ziggy Stardust ist.
Was eigentlich eine Schande ist, ja.
Naja.
Egal.
Wenn man es nimmt.
Fazit. Der gute Marc ging aus steuerrechtlichen Gründen dann plötzlich nach New York. Ja, da lebt er mit seiner Freundin, der Gloria Jones, von der habe ich schon kurz vorher erzählt, Tainted Love, zusammen. Ja, und jetzt passiert es. Ja, der Bohlen hat sich immer sehr brav, makrobiotisch ernährt und Drogen haben ihm ein Dorn im Auge, nicht? Darum hat er angeblich den Peregrine Tucker rausgehauen. Ja. Was passiert? Er sauft und nimmt Drogen. Ist eher kontraproduktiv, wenn man gut aussehen will. Ja, er wurde ein bisschen aufgeschwappt, ja, und war halt nicht mehr so der sexy Star. Man kann, ja, liebe Zuhörer, geht's auf YouTube, ja, da gibt es nette Auftritte, der Marc Bohlen in seinem schwarzen, hautengen Spandex, ja, wo so ein leichtes, aufgeschwemmtes Elflein über die Bühne schwebt. Es hat aber trotzdem einen Charme. Ja. Das ist so wie Autounfall, was du nicht wegschauen kannst. aber eine glückliche Wendung. Ja. Gloria Jones wurde schwanger. Und am 26. September 1975 kam sein Sohn Roland Seymour Feld Bohlen auf die Welt. Ja, das war eine bewusste Entscheidung, dass er nicht Roland heißt, sondern Marc war ja nicht deppert, Roland Bohlen. Hört sich geil an, ja, das ist der Bub. Ja. Das hat ihm natürlich einen neuen Sinn im Leben gegeben und er hat sein Leben gesünder gestaltet und hat er plötzlich Lust gehabt, wieder Platten zu machen, die was vernünftig sind. Das heißt, er trommelte eine neue Band zusammen, ja, und veröffentlichte das Album Bohlens Zip Gun. Ging, aber der Rockstar, Super Popstar, Nimbus war weg, in die hohen Sphären konnte er nicht mehr aufsteigen. Ja. Eigentlich, er konnte immer noch auf Tour gehen, die Konzerte waren ausverkauft, die Kritiken waren zum Teil wohlwollend. Im Endeffekt, ja, okay, ja, 1976 Futuristic Dragon, ja, kann man knipsen, braucht man nicht. Ja. Aber jetzt passiert
ich
was.
Ich hab Entschuldige, ich habe noch von keinem einzigen dieser Albentitel jemals in meinem Leben gehört. Da zeigt sich wieder, dass er Singles-Band ist, was?
Das erste kennt man schon, das Electric Warrior kennt man schon.
Ja. Electric Warrior?
Ja. Das Slider kennt das da noch keiner, ja. Und,
das ist überall bei Rolling Stone Top 20, 50 Listen immer dabei, ja. Ne?
Also, das Album.
Ja, ja, aber ich stimme dir zu, für mich ist T-Rex als Pop-Phänomen auch eher Singles-Band, ja. So fair muss man sein. Das ist darum auch mein Statement früher, wo ich sage, der Markt hat sich geändert. Die Alben waren immer wichtig, aber wenn wir jetzt anschauen, ja, wir sind 76, ja, oder machen einen leichten Sprung schon 1977, was da für Alben schon heraus sind. Mhm. Ja. Und 1977 hat er seine letzte Platte aufgenommen, die nannte sich Dandy in the Underworld. Und das ist zum Beispiel eine Platte, die mag ich unheimlich gern. Ja. Auch der Song Dandy in the Underworld war sehr, sehr lässig. Und er ging auf Tour und jetzt passierte was ganz, ganz Eigenartiges. Ja. 77, wir wissen, was da passiert ist im UK.
Margaret Thatcher.
Nein, das war später.
Popkulturell.
Elvis ist gestorben.
Sex Pistols. Ja, so. Sex Pistols. Ja. Punk, beides, die Punk, ne? Explosion. Ja. Und der Mark Bolan geht auf Tour mit denen die in the Underworld und die Vorbands sind The Damned. Eine gestandene Punkband. Das heißt, der irgendwie war der Mark Bolan gut mit dieser Punk-Generation. Die haben den irgendwo so aus netten Vorläuferonkel, also jetzt nicht unbedingt enge Familie, aber er kehrt irgendwie zu uns, ja, weil er sich immer noch, und das ist irgendwie leicht eigenartig, aber für 77 passt es dann wieder, er tritt ja immer noch geschminkt auf und er glitzert manchmal immer noch und so weiter und so fort. Man kann eins erkennen, der Mark Bolan ist trotzdem in seinen frühen 70er Jahren optisch irgendwo hängen geblieben, ja. Meint es überhaupt ganz gut mit dem Mark Bolan. Ja, er hat eine eigene Kolumne beim Record Mirror gekriegt, ja, und auch tatsächlich im August eine eigene Fernsehshow. Man muss sich das vorstellen, das war eher so ein bisschen, vermutlich würde man heute so ein bisschen so eine Teenie-Show dazu sagen. Das heißt, der Mark Bolan war der Gastgeber, da kamen Gäste und da wurde auch musiziert. Und da war er eigentlich relativ mutig, weil es waren Bands wie die Boomtown Rats, The Jam oder Generation X, damals noch mit dem Billy Idol als Sänger, ja, waren dort zu Gast. Und die Producer waren momentan eher not amused über die Idee und der Markus Gnall würde haben. Ja. Also er war eigentlich ein bisschen ein Förderer von dieser ganzen Punk-Generation. Ja. Und jetzt kommt's. Am 7. September 1977 lud er seinen Freund, Rivalen David Bowie ein. Und jetzt ist, das Ganze kann man sich auf YouTube anschauen und jetzt passiert irgendwie was optisch ganz, ganz eigenartig. Du hast am linken Teil der Bühne den David Bowie und zwar der 77er Bowie, das war der mit den kurzen Haaren, ja, schon relativ auf der Höhe seiner Zeit. Ja, der Bowie hat immer gewusst, wann es Zeit ist, sich zu verändern, zu modernisieren. Ja.
Thin White Duke ist das schon, ne?
Ja, ich glaube, das war kurz sogar noch, aber auch definitiv Thin White Duke. Ja. Ob er da nicht so kurz auf dem Sprung nach Berlin schon war, oder schon fast in Berlin drüben war. Ja. Und dann steht der Mark Bolan auf der rechten Seite, mit was ich jetzt im Kopf habe, an ärmellosen, knallengen T-Shirt, ja, Lockenkopf. Also er wirkt neben dem Bobby wirklich wie ein Relikt. obwohl die gleich alt sind und es ist 77. Ja. Also es ist trotzdem, was du sagst, okay, da tut sich was. Und jetzt kommt noch etwas, wo ich halt sage, ja, die Götter der Popmusik erlauben sich einen letzten Scherz mit den Marc Bohlen. Und sie stehen auf der Bühne, ja, und wollen gemeinsam musizieren. Und die Kamera hält drauf und der Marc Bohlen, ja, rutscht irgendwie vom Bühnenrand und kippt dann so vom Bühnenrand runter. Und in der Retrospektive könnte man da jetzt vieles hinein interpretieren. Nicht? Der Bobby steht links auf der Bühne und rechts rutscht der Marc Bohlen von der Bühne. Ein eigenartiges Omen. Die Sendung wurde ja tatsächlich erst nach seinem Tod ausgestrahlt. Und jetzt passiert's. Am 16. September 1977, also ein paar Tage vor seinem 30. Geburtstag, fährt der Marc Bohlen mit der Gloria Jones in einem Mini, einem Clubman Mini 1275 GT. Die Geschichte geht anscheinend so. Beide waren essen im Londoner Stadtteil Mayfair und sie wollten zurück in die Wohnung nach Richmond. Und angeblich waren beide alkoholisiert. Jetzt muss man aber trotzdem wissen, Bohlen hat zwar sehr wohl einen Rolls Royce gehabt, ja, hat er ja gesungen, because it is good for my voice, aber er hat nie einen Führerschein gehabt. Und somit ist seine Freundin gefahren. Dann passiert leider Gottes, dass sie die Kontrolle über diesen Mini verliert und prallt gegen einen Betonpfahl und weiter an einen Baum. Der Marc Bohlen war sofort tot. Sie hat sich den Kiefer gebrochen und schwere Verletzungen davongetragen, aber sie hat es überlebt. Die Ursache gibt es jetzt auch verschiedene Gerüchte. Es könnte der Reifendruck gewesen sein, ein Reifenschaden, Radmuttern. Die Wahrheit ist, so genau wissen wir das auch nicht. Und es tut in Wirklichkeit auch nichts zur Sache. Der Marc Bohlen wurde im Golders Green Crematorium eingeäschert. Seine Asche wurde unter einem Rosenbusch beigesetzt. Die Grabinschrift lautet Marc Feld. He loved to boogie and danced all through his life. Die Fans hängen an Unfallort immer wieder Gedächtnisstücke auf, Fanstücke auf. Ja. Somit hat sich eigentlich seine Prophezeiung, dass er mal in einem Mini sterben wird, gruseligerweise erfüllt. Aber er hat auch was geschafft, was ihm auch ganz wichtig war. Am Tag seines Ablebens verstarb auch die Maria Callas. Aber nicht der Tod der Maria Callas war auf der Seite 1. Es war der Tod von Marc Bohlen. Und ich glaube, das hätte ihm ganz gut gefallen. Und vielleicht sollten wir uns zu Gedenken diesen den Cosmic Dancer anhören. I danced myself out of the womb. I danced myself inside the tomb.
I was dancing when I was 12. I was dancing when I was 12. I was dancing when I was out. I was dancing when I was out. I danced myself right out the womb. I danced myself right out the womb. Is it strange to dance so soon? I danced myself right out the womb. I was dancing when I was 8. I was dancing when I was 8. Is it strange to dance so late? Is it strange to dance so late? Myself into the tomb. Is it strange to dance so soon? I dance myself into the tomb.